Also vorige Woche haben wir eben damit begonnen, verschiedene Einzelpunkte in Wittgensteins Auffassung von Wahrheitsfunktion zu besprechen. Und das erste waren Hinweise auf Fragestellungen, die sich aus seiner Behandlung der Begriffe Folgerung und Wahrscheinlichkeit ergeben. Dann habe ich etwas gesagt zu dem Verhältnis der Begriffe Operation und Funktion. Das war natürlich nur sehr vorläufig und minimal, weil wir uns ja mit seiner Auffassung von Funktion noch aus vielen anderen Perspektiven beschäftigen müssen. Und schließlich bin ich auf Fragen gekommen, die direkt mit diesem Operator N zusammenhängen. Da werden wir dann auch fortsetzen. Ich möchte aber davor jetzt noch was einschieben, ergänzen, was vielleicht nützlich ist, um noch einmal eine Abgrenzung zu markieren zwischen seiner Idee von Wahrheitsfunktion gegenüber anderen verwandten Theorien, Lehrstücken und so weiter. Also zur Abgrenzung von der gängigen Lehrbuchauffassung sozusagen von Junktorenlogik habe ich eh schon genug gesagt, da ist die Hauptsache, dass es eben überhaupt nicht um das Verbinden von elementaren Sätzen zu komplexen Sätzen geht. Genau das, dass es dann nicht geht, ist ja gemeint mit dieser Parole, dass die Wahrheitsfunktionen keine materiellen Funktionen sind. Aber jetzt möchte ich Ihnen der Vollständigkeit halber noch kurz etwas ergänzen, aus einer ganz anderen Perspektive dazu, nämlich was man eigentlich Frage findet zu diesem Komplex. Also wie schaut diese Position, die er da hat, eigentlich aus im Vergleich zu der von Frege? Auch das ist nur sehr kursorisch, weil das ist ja nicht einer der... Wir haben ja die Punkte noch gar nicht angesprochen, wo sich Wittgenstein dezidiert auf Frege bezieht oder von ihm distanziert. Das ist nur sozusagen von einer Außenperspektive dieser Vergleich. Aber es ist sehr interessant und vielleicht auch nützlich. Wenn Sie bei Frege den Aufsatz über Funktion und Begriff lesen, 1891, ein wirklich entscheidender Wendepunkt in seiner Entwicklung, oder Wendepunkt kann man nicht sagen, aber sozusagen ein entscheidender Punkt in seiner Entwicklung, dann gibt es dort einen sehr klaren Aufbau, in dem man auch eine Antwort finden kann auf die Frage, was eine Wahrheitsfunktion ist. Dieser Text ist so aufgebaut, dass dazu zuerst einiges erklärt wird über den Begriff der Funktion. Also da geht es hauptsächlich um diese Grundunterscheidung von Funktion und Argument als einerseits so einen ergänzungsbedürftigen und andererseits einen gesättigten oder selbstständigen Teil, in die ein sprachlicher Ausdruck zerlegt werden kann. Also ein sprachlicher Ausdruck, egal ob das jetzt ein Ausdruck einer gewöhnlichen oder natürlichen Sprache ist oder einer Symbolsprache wie der Sprache der Arithmetik. Die ersten Beispiele, die er hat, sind ja arithmetische Funktionen wie die Plusfunktion oder so. Also das ist das Erste, dann führt er ein die Begriffe von Wert und Wertverlauf einer Funktion, dann gibt es diese dort auch schon ein bisschen, empfindliche Stelle mit der Einführung der Wertverlaufsgleichheit und dann kommt als nächster Schritt die Einführung des Gleichheitszeichens als funktionsbildendes Zeichen in der Sprache der Arithmetik. Und über diese Einführung des Gleichheitszeichens wird dann die wichtige Definition vom Begriff vollzogen. Darauf folgt dann die Definition, was ein Begriff ist. Nicht? Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also die Einführung des Gleichheitszeichens als funktionsbildendes Zeichen bedeutet ja, dass mit seinem Beispiel, nicht, dass sowas eine ein arithmetischer Ausdruck ist, eine Funktion, und wo man sich eben jetzt fragen muss, was der Wert dieser Funktion für die verschiedenen Argumente ist, die man da einsetzt. Nicht? Und das führt ihn ja dann auf diese berühmte Idee, dass er da dann eigentlich relativ unverblümt sagt, naja, das ist halt für minus 1 und für plus 1 ist das Wahre und für jedes andere Argument ist es das Falsche. So, und damit hat er sozusagen zu allen anderen, die es sowieso noch gibt, diese zwei Gegenstände dazu gewonnen. Das ist diese berühmte Sache dort. Und das ist sozusagen das vorletzte Stadium. Begriffe sind Funktionen, deren Werte Wahrheitswerte sind und also deren Wertmenge sozusagen nur aus dem Wahren und dem Falschen bestehen kann, besteht und darauf aufbauen, also die Wahrheitswerte sind da nur intuitiv eingeführt, nicht? So quasi, das sind eben aufgrund des Arguments, was ist daran interessant, da gibt es nur den einen Unterschied, eben, dass eben einerseits für Minus und Plus 1 wahr ist und für alles andere ist falsch, also sagen wir halt, nicht? Das sind die zwei Gegenstände, die da in Frage kommen, also nur in Verwendung intuitiv sind die natürlich da eingeführt als Werte, oder von sowas wie 2 plus x ist 5 oder so. Und dann, als letztes kommt dann diese für uns relevante Stelle auf Seite 20 im Original, wo er sagt, wir haben Wahrheitswerte bisher nur als Funktionswerte, nicht als Argumente betrachtet. Nach dem eben Gesagten muss aber eine Funktion auch dann einen Wert erhalten, wenn als Argument ein Wahrheitswert genommen wird. Das eben Gesagte, das war die Forderung der strenger Begrenzung der Schärfe des Begriffes. Aber es ist wurscht, das kommen wir später noch. Muss die Funktion auch dann einen Wert erhalten, wenn als Argument ein Wahrheitswert genommen wird? Also nicht nur als Wert der Wahrheitswert auftaucht, sondern auch als Argument ein Wahrheitswert genommen wird. Aber eine Festsetzung zu dem Zweck mag bei den schon üblichen Zeichen meist nur geschehen, damit sie geschehe, ohne dass dabei sehr in Betrachtung was bestimmt wird. Es möchten nun aber einige Funktionen betrachtet werden, wo uns daran gelegen ist, wo es uns darauf ankommt, wenn ihr Argument ein Wahrheitswert ist. Und da führt er dann eben ein, denn da sagt er noch, Behauptungsstrich oder sowas, also was eben der Waagrechte ist, ne? Das ist diese Funktion, die eben das Wahre ist, wenn x das Wahre ist, und das Falsche ist, wenn x das Falsche ist. Ne? Also das ist eine Funktion, die eben nicht nur so wie die als Wert immer einen Wahrheitswert hat, sondern für die auch extra festgelegt ist, dass es ja Argument ein Wahrheitswert immer eintritt. Werden wir auch gleich noch was dazu sagen. Also zum Beispiel, das Beispiel, das er gibt, daher ist etwa so 1 plus 3 ist 4, das Wahre, während sowohl 1 plus 3 ist 5, wie auch das hier, das Falsche sind, nicht? Weil diese Funktion des Waagerechten liefert eben für das Wahre und für alles andere, was nicht das Wahre ist, so lautet es nämlich eigentlich das Falsche. Weil alles, was ein Begriff ist, für jedes mögliche Argument definiert sein muss, das ist diese Forderung der Schärfe, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und da haben Sie, natürlich haben Sie hier sozusagen der Sache nach eine Definition von dem, was eine Wahrheitsfunktion ist. Ne? Man kann sagen, also eine Wahrheitsfunktion ist eben eine Funktion, die sowohl als Argument wie auch als Wert immer einen Wahrheitswert hat. Man kann natürlich sagen, das sagt er eigentlich nicht, weil er sagt ja, dass die Funktion für alle Gegenstände als Argument definiert sein muss, also wenn das Argument irgendwas anderes kommt, aber das Das stimmt natürlich nicht ganz, weil genau genommen ist es schon dadurch definiert, dass wenn das Argument das Wahre rauskommt und alles andere ist wurscht, was das ist, ne? Sozusagen, dann ist es immer das Falsche. Wie gesagt, auf das werden wir dann nochmal zu sprechen kommen. Also, aber im Prinzip ist es eine Stelle, wo man sagen kann, na, da sagt er schon eigentlich was, das ist eine Wahrheitsfunktion. Wahrheitsfunktionen sind genau die Funktionen, die sowohl als Argument wie auch als Wert einen Wahrheitswert haben, und die Art, wie er das erklärt, macht auch klar, dass Wahrheitsfunktionen Begriffe sind. Das ist ein nicht ganz unwichtiger Punkt. Ne? Die Wahrheitsfunktionen sind eine Unterklasse derjenigen Funktionen, die Begriffe sind, weil die Begriffe sind alle die Funktionen, deren Werte Wahrheitswerte sind, und die Wahrheitsfunktionen haben einfach sozusagen nur eine zusätzliche Qualifikation. Ne? Nämlich, dass sie auch als Argumente Wahrheitswerte nehmen. Also das ist wirklich sehr schön klar aufgebaut. Zuerst Funktion, dann das Wahre und das Falsche als Funktionswerte, dann die Begriffe und schließlich diese besonderen Begriffe, die auch als Argumente Wahrheitswerte nehmen. Also das ist eben der waagerechte, der Verneinungsstrich und dann der Behauptungs-, also Inhaltsstrich, waagerechte der Inhaltsstrich und dann der Verneinungsstrich und dann der Behauptungsstrich. Die Wahrheitsfunktionen sind eine besondere Art von Begriff. Man sieht sofort, dass das aber natürlich eine ganz andere Perspektive ist als die Wittgensteins. Ja? Man kann, so wie das hier erklärt ist, ja die Frege'schen Wahrheitsfunktionen im Prinzip ganz einfach als Abbildungen von Gegenstände auf Gegenstände auffassen. Ne? In Wirklichkeit sind die Wahrheitsfunktionen Abbildungen von Gegenständen, von Wahrheitswerten auf Wahrheitswerte. Und das sind Gegenstände, die es bei Wittgenstein gar nicht gibt. Ne? Also ist das aber schon ein ganz großer Unterschied. Ne? Die muss man auffassen als Abbildung von Wahrheitswerten auf Wahrheitswerte. Und das sind Sachen, die gibt es bei Wittgenstein gar nicht. Sie können natürlich trotzdem versuchen, eine direkte Konfrontation zwischen den beiden Auffassungen zu inszenieren, gedanklich. Das ist nicht so schwer. Wenn Sie die Sprache Wittgensteins über Freges Auffassung sozusagen drüber blenden oder projizieren, dann könnten Sie sagen, also dann könnten Sie zuerst den Frege sagen lassen, Wahrheitsfunktionen sind nichts anderes als Abbildungen von Wahrheitswerten auf die Wahrheitswerte. Und dann könnte Wittgenstein sagen, genau. Und genau so eine Abbildung ist immer ein Satz. Nicht? In der Sprache Wittgensteins wird es und alles das, was eine solche Abbildung ist, von Wahrheitswerten auf Wahrheitswerte, ist eben ein Satz. Drum habe ich ja auch gesagt, die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist die allgemeine Form des Satzes. Also das ist ganz leicht, das da drüber zu blenden. Ne? Man lässt den Frege sagen, Wahrheitsfunktionen sind Abbildungen von Wahrheitswerten auf Wahrheitswerte, und lässt den Wittgenstein das in seine eigene Sprache übersetzen und sozusagen affirmativ aufnehmen und sagen, genau, und jede solche Abbildung ist eben ein Satz. Darum habe ich ja gesagt, oder darum sage ich euch ja, die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist die allgemeine Form des Satzes. Das Pech, warum das nicht funktioniert, ist nur, dass es diese Gegenstände nicht gibt bei Wittgenstein. Also ist das sozusagen nur eine imaginäre Inszenierung, die man da vornimmt. Und warum es diese Gegenstände nicht gibt, das liegt daran, dass nach Wittgensteins Auffassung Sätze keine Namen sind. Ne? Während für Frege das in seinem Aufsatz da hier eine vollkommene Selbstverständlichkeit darstellt, dass die Sätze Namen sind. Also ich lese da nur kursorisch ein bisschen vor, ein oder zwei Seiten später, also wo er sowas sagt wie, da hier, nicht? Wo er das da, diese Zeile, nicht? Wird so kommentiert. Danach ist zum Beispiel das Wahre. Was soll das heißen, das ist das Wahre? Nicht? Nicht? Er schreibt nicht, das ist wahr, sondern er sagt, das ist das Wahre. Ja? Das ist genau so, wie wenn man, was er damit meint, ist wirklich exakt dasselbe, wie wenn ich hier aufschreibe, und sagt, das bin ich. Ja?
So, also das ist das Wahre, das bin ich. Zwei verschiedene, natürlich beides sehr attraktive. So, und nachdem jeder streckt, also ich zumindest, ich möchte so bleiben, wie ich bin. So, also da meint er wirklich, dass das eben den Gegenstand, das Wahre, bezeichnet. Das ist ein Name des Wahren. Jeder wahre Satz ist ein Name des Wahren. Und da gibt es noch andere Stellen. Zum Beispiel weiter unten. Es wird in 2 plus 3 ist 5, sagt er da, wird also in 2 plus 3 ist 5 ein Wahrheitswert hingeschrieben. Ja? Das ist eine Art, einen Wahrheitswert hinzuschreiben. Ja? Also das ist dann ganz, so schreibt man das Wahre hin. Ja? So wie man mich so hinschreibt. Es hat keinen Sinn zu sagen, dass das ja trotzdem nicht ich bin, weil zum Beispiel das hat keine Krawatte, ich habe aber eine Krawatte oder so. Das ist ein blöder Einwand. Das hat keinen Sinn, weil es geht besser, als hier kann man es eben nicht hinschreiben. Dass ich eine Krawatte habe, kann man nicht hinschreiben, das ist dann ein Punkt, auf den Wittgenstein sehr stark den Finger legt. Das muss man beschreiben. Das ist nicht Sache einer, also ich kann nicht als Krawattenträger benannt werden, sondern ich muss als Krawattenträger beschrieben werden, sozusagen. Und das kann ein Name nicht, das kann nur ein Satz. Ja? Aber der Punkt ist, das ist die beste Beschreibung, die es davon gibt, um wen es sich handelt. Oder sagen wir in dem Sinn, dass es keine bessere gibt. Ja? Das ist eine Benennung. Und das ist eine Benennung des Wahren. Also das ist für den völlig klar. Da wird hier an dieser Stelle überhaupt nicht darüber diskutiert oder geredet. Ja, das ist einfach klar. Und bei Wittgenstein ist das nicht so. Bei Wittgenstein wird ausdrücklich gesagt, nein, Sätze sind keine Namen. Ne? Und natürlich daher auch nicht Namen des Wahren. Aber noch viel interessanter als dieser punktuelle Vergleich hier von dieser Stelle, wo man, wie gesagt, noch einmal schon sehen kann, das ist eine, kann man nehmen als eine Definition von Wahrheitsfunktion und in vielen Kontexten, nur ist es auch eine gute Definition. Es ist sehr in Ordnung zu sagen, Wahrheitsfunktionen sind Abbildungen der Wahrheitswerte auf die Wahrheitswerte. Da haben Sie alles in der Hand, was Sie brauchen. Nur eins haben Sie nicht. Eine Interpretation von dem, was Wittgenstein mit seinem Wort Wahrheitsfunktion meint. Ja? Aber sonst wäre das völlig okay. Viel interessanter, aber als dieser punktuelle Vergleich ist es den Vergleich mit Frege sozusagen so anzusetzen, dass man seine Entwicklung ein bisschen auch mit einbeziehen kann. Also das davor, vor diesem Aufsatz und das und das danach. Das heißt, die Begriffsschrift und die Grundgesetze der Arithmetik. In der Begriffsschrift schaut das nämlich ganz anders aus. Das ist eine sehr wichtige Stelle, das hätte ich auf jeden Fall, sollte man das, wenn man sich mit Wittgenstein beschäftigt, einmal gelesen und sich ein bisschen überlegt haben. In der Begriffsschrift ist es nämlich so, dass da in einer gewissen Weise die Wahrheitsfunktion der Funktion im Allgemeinen vorauszugehen scheint. Na, hier hatten wir ja in dem Aufsatz diese klare Ordnung. Zuerst sagt er, was eine Funktion ist, und dann werden verschiedene Arten von Funktionen voneinander unterschieden, die Begriffe sind interessant, und dann wird einfach so durch Einengung landet man dann bei diesen Wahrheitsfunktionen, also top-down sozusagen. In der Begriffsschrift hat es noch so ausgesehen, als würde zuerst das erklärt, was Wahrheitsfunktion ist, und nachher erst eine allgemeine Erklärung von Funktion gegeben. Schaut so aus. Die Wahrheitsfunktion wird nicht als Art der Gattung Funktion eingeführt, sondern sie wird eingeführt auf eine völlig andere Weise, nämlich als Urteilsform. Und auf der Basis der vorausliegenden Definition von Inhalts- und Urteilsstrich. Und zwar ist das eben in Paragraph 5 ausgehend von einer konkreten Wahrheitsfunktion, nämlich der Implikation. Das ist diese berühmte Stelle, Also das sollten Sie sich einmal anschauen, wenn Sie sich mit dem Traktatus beschäftigen. Sollte ja sowieso jeder sich mit dem Frege ein bisschen befasst haben. Aber auch wenn Sie das nicht tun oder nie gemacht haben, dann sollten Sie zu diesem Teil, der jetzt dann schon langsam zu Ende geht meiner Vorlesung, den Anfang dieses Paragraph 5 in der Begriffsschrift von Frege sich anschauen. Der heißt die Bedingtheit. Und da sagt er Folgendes. Wenn A und B beurteilbare Inhalte bedeuten, also wir können dafür setzen, einfach Urteile bedeuten, oder wir könnten auch sagen Sätze, das ist, sagt er, wenn A und B beurteilbare Inhalte bedeuten, so gibt es folgende vier Möglichkeiten. Jetzt kommen sozusagen vier Zeilen. Erste Zeile, A wird bejaht und B wird bejaht. Zweite Zeile, A wird bejaht und B wird verneint. Dritte Zeile, A wird verneint und B wird bejaht. Vierte Zeile, A wird verneint und B wird verneint. Also was er da hat, ist eigentlich so eine Wahrheitstabelle. Das ist genau, ohne dass er das als Tabelle anschreibt, ist das eine, sowas wie diese Wahrheitstabellen in dem Satz, wie heißt der, 4.31 oder was, bei Wittgenstein, wo die Tabellen sind? Ich glaube, ne? Schon langsam merkt man das ja. Ich habe es gemerkt, 4.3.1, ne? so eine Tabelle ist das ja in Wirklichkeit, was er hier hat, ja? Also was heißt, das ist einfach so eine Tabelle, und dann sagt er, dieses Zeichen, also bei ihm schaut das Zeichen so aus, ne? Dieses Zeichen, aber es ist ja ganz wurscht, ob das so ausschaut oder so. Dieses Zeichen bedeutet nun das Urteil, dass die dritte dieser Möglichkeiten nicht stattfindet, sondern eine der drei anderen. Also das heißt, dass er eben über die Wahrheitstafel genau erklärt, was die Bedingtheit ist. Er erklärt, was die Implikation ist von der Wahrheitstafel. Von der Wahrheitstafel-Idee her. Aber er sieht das als Urteilsform an. Er sagt auch, man kann das Urteil, dieses Urteil, fällen, ohne zu wissen, ob A und B zu bejahen oder zu verneinen sind. Also da geht er diese verschiedenen Fälle noch einmal durch. Der senkrechte Strich da, das ist der Bedingungsstrich. Ne? Das ist der der Waagrechte. Also, die Tabellenidee, große Nähe zu Wittgenstein hier, auch im Spirit, zum Beispiel, dass er, das habe ich Ihnen gerade vorgelesen, von den Zeilen als Möglichkeiten spricht. Ne? Er sagt, bedeutet nun das Urteil, dass die dritte dieser Möglichkeiten, nämlich A wird verneint und B wird bejaht, ja, nicht stattfindet, sondern eine der drei anderen. Das ist genau die Verwendung des Wortes Möglichkeit, die auch Wittgenstein macht, wenn er von den Wahrheitsmöglichkeiten einer Kombination von Elementarsätzen spricht. Ne? Also das ist in der Terminologie und in der Art, wie er das aufmarschelt hier, sehr, sehr nahe bei Wittgenstein. Eine Hauptabweichung liegt allerdings darin, dass wir jetzt bemerkt haben, dass er hier ja gleich überhaupt nicht von Wahrheit spricht. Hier ist gar nicht von Wahrheit die Rede, sondern von Bejahen und Verneinern als primitiven Akten. Primitiv deshalb, weil die Verneinung erst nachher als eine eigene Urteilsform eingeführt wird. Und das ist natürlich auch eine Abweichung gegenüber der späteren Darstellung dann in dem Aufsatz über Funktion und Begriff. Also in Wirklichkeit ist es so, dass man hier, was er da als Implikation oder Bedingtheit definiert, zu drei Begriffen in Beziehung setzen muss. Nämlich, sie wird nicht als eine Funktion aufgefasst, also es wird der Sache nach so wie bei Wittgenstein eine Wahrheitsfunktion erklärt, aber es wird nicht als Funktion aufgefasst, sondern, und das sind die Begriffe 2 und 3, in einer unentschiedenen Weise, in ambivalenter Weise, sowohl als eine Urteilsform wie auch als eine Schlussart. Also hier in Paragraph 5 sagt er, es handelt sich um ein Urteil, das ist eine Form des Urteils, die Bedingung oder die Bedingtheit. Aber es ist zugleich eine Schlussart, weil, wie er sagt, später in Paragraph 6, glaube ich, der Modus ponens eigentlich sich schon aus der Erklärung der Bedingtheit ergibt und der Modus ponens die einzige Schlussregel ist, die er in seinem System in der Begriffsschrift braucht. Ne? So, also diese implizite Wahrheitstafel am Anfang, wo er sagt, es sind vier Möglichkeiten, gibt vier Möglichkeiten, A bejaht, B bejaht und so weiter, ist in Wirklichkeit nicht eine Wahrheitstafel, sondern könnte man sagen, eine Bejahungs- und Verneinungstafel, eine Ja-Nein-Tafel. Da liegen natürlich verschiedene Probleme dann mit diesem Verhältnis von Wahrheit und Bejahung, die er dann später zu bereinigen versucht. Und wenn er dann einige Paragraphen später in der Begriffsschrift den Begriff Funktion erst einführt, erst viel später, dann tut er das auf einer höheren Allgemeinheitsstufe, ausdrücklich auf einer höheren Stufe der Allgemeinheit. Also da kann ich noch kurz vorlesen, da merkt er ausdrücklich an, dass das nicht beurteilbare Inhalte sein müssen. Wenn in einem Ausdruck dessen Inhalt nicht beurteilbar zu sein braucht, also das kann eben jetzt auch so ein Ausdruck wie der da sein, 2 plus 3, ja, also das ist nicht ein beurteilbarer Ausdruck, sondern das ist einfach der Name eines Gegenstandes. Ne? Wenn in einem so einem Ausdruck, dessen Inhalt nicht beurteilbar zu sein braucht, ein einfaches oder zusammengesetztes Zeichen an einer oder mehreren Stellen vorkommt und wir denken es an allen oder einigen dieser Stellen, an allen oder einigen dieser Stellen durch was anderes, überall aber dasselbe, ersetzbar, so nennen wir den hierbei unveränderlich erscheinenden Teil des Ausdrucks Funktion, den ersetzbaren Argument. Ne? Das ist in der Begriffsschrift sozusagen die Stelle schlechthin, ne? So quasi. Aber da sehen Sie, dass er uns interessiert jetzt nicht diese Definition, das kennen wir alle und wissen, worum es da geht, aber uns interessiert, dass er das echt da auf einer Ebene der höheren Allgemeinheit, vorher hat er überhaupt die ganze Zeit nur über beurteilbare Inhalte gesprochen und jetzt definiert er den Begriff der Funktion eigens eine Ebene höher auch das so, dass nicht beurteilbare Inhalte davon erfasst werden können. Also so gesehen hätte er die Erklärung der Funktion auch vorausschicken können, wie er das dann in den Grundgesetzen wirklich macht, aber es hätte ihm nichts gebracht. Es hätte ihm nichts gebracht, sozusagen die Reihenfolge umzukehren und zuerst zu definieren, was eine Funktion ist und dann auf diese Pseudo-Wahrheitstafel, die eine Bejahungstafel nur ist, zu kommen, weil er keine Theorie hatte zu der Zeit, die ihm einen organischen Übergang von Funktionen im Allgemeinen über die Begriffe zu den Wahrheitsfunktionen erlaubt hätte. Es hätte ihm nichts gebraucht, es wäre sozusagen eine äußerliche, verstehen Sie, was ich meine? Er hat diese semantische Theorie noch nicht gehabt, er hat noch nicht sozusagen die Idee gehabt, die dem Aufsatz Funktion und Begriff die tragende ist. Also wie man eben über die Gleichheit auf die Wahrheitswerte kommen kann und von den Wahrheitswerten auf die Begriffe und von den Begriffen dann auf die Wahrheitsfunktion. Das Mittelglied hätte ihm gefehlt. Das ist erst möglich durch die verschärfte Reflexion auf die Beziehung von Zeichen und Bezeichneten und die systematische Unterscheidung von Sinn und Bedeutung und letztlich die Unterscheidung von Gedanke und Wahrheitswert. Das ist dann das, was das ermöglicht. Es ist aber trotzdem, das ist jetzt nur eine Fußnote, ganz interessant zu sehen, wie er seinen Funktionsbegriff zur Erklärung der Allgemeinheit verwendet. Also wie er dann, nachdem er den Funktionsbegriff erklärt hat, das, was ich Ihnen da gerade vorgelesen habe, ist der nächste Paragraph gewidmet der Allgemeinheit. Was ist Allgemeinheit? Das ist der Paragraph 10 also. Ein Urteil, sagt er, ein beurteilbarer Inhalt kann immer als Funktion eines darin vorkommenden Ausdrucks angeschrieben werden und das eröffnet dann die Möglichkeit, einen Allsatz zu bilden. Also wenn wir einen beurteilbaren Inhalt haben, irgendeiner, den bezeichnen wir sozusagen durch irgendeinen beliebigen Namen, sagen wir PE, dann gibt es immer die Möglichkeit, weil ein beurteilbarer Inhalt immer zusammengesetzt ist, aber Zusammensetzung ist, wie Sie hier sehen, kein hinreichendes Kriterium dafür, dass es ein beurteilbarer Inhalt ist, dann können wir diesen beurteilbaren Inhalt immer als Funktion eines darin vorkommenden Ausdrucks ansehen. Also das könnte man jetzt auch in seinen eigenen Worten vorlesen, wo lege ich mir denn da den? Na, das ist der Paragraph 11, ne? Ja, ist das schon. In dem Ausdruck eines Urteils kann man die rechts vom waagrechten stehende Verbindung von Zeichen immer als Funktion eines der darin vorkommenden Zeichen sehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir hätten, sagen wir, sowas, ne? Das ist ein Urteil. Also das ist der waagrechte oder ursprünglich Inhaltsstrich genannt, das ist der Behauptungsstrich, der sagt, dass wir nicht nur einen bestimmten Inhalt haben, sondern auch sagen, dass er das Wahre ist. Und dann können wir diesen Inhalt selber, den können wir immer als Funktion eines der darin vorkommenden, hier verborgen, ne? Eines der darin vorkommenden Zeichen ansehen. Eines der darin vorkommenden, also in der eigentlichen analysierenden Gestalt des P, würden wir ja mehrere Zeichen sehen, weil das ja was Komplexes ist. Ne? Wenn es ein beurteilbarer Inhalt ist, dann ist es eben sowas von dieser Form oder es ist von der Form Cäsar besaß 5 Rolls-Royce, ne? Sowas, oder Cäsar überschritt den Rubikon oder sowas, ja? Oder Cäsar war Landeshauptmann von Niederösterreich, irgend sowas. Das sind beurteilbare Inhalte. Und die sind alle immer komplex, ne? und bestehen also in ihrer analysierten Form aus mehreren Zeichen und kann daher das immer als Funktion eines der in ihnen vorkommenden Zeichen angeschrieben werden. Und das ermöglicht eben den Allsatz zu bilden. Also bei ihm, dann schreibt man das eben so, dann, wenn man das so schreibt, da haben wir ursprünglich dann sowas wie Phi von A und jetzt können wir daraus den Allsatz bilden und das also der Allquanta ist da eben diese Höhlung da in dem Inhaltsstrich für alle A, was immer eingesetzt werden möge, gilt eben Phi von A. Also das heißt einfach nichts anderes als nicht bei ihm. Das sind nur die Eigentümlichkeiten seiner Notation. Das ist sehr interessant. Bei Frege handelt, also da liegt ein großer Unterschied, ein subtiler, aber sehr, sehr wichtiger Unterschied gegenüber Wittgenstein. Bei Frege ist es eben ausdrücklich hier gesagt, da geht es um die Funktion eines Zeichens in dem sprachlichen Ausdruck des beurteilbaren Inhalts. Ja? Also der sprachliche Ausdruck des beurteilbaren Inhalts ist zusammengesetzt, so wie der beurteilbare Inhalt selbst zusammengesetzt ist, und es geht um die Funktion eines der Zeichen, aus denen dieser Ausdruck besteht. Wenn hingegen Wittgenstein, also der sprachliche Ausdruck wird wirklich aufgefasst als zusammengesetzt, ja, aus verschiedenen Teilen. Wenn Wittgenstein in diesem Satz 5.501, ja, über die verschiedenen Möglichkeiten spricht, wie man eine Argumentmenge sozusagen charakterisiert, also wie man eine Menge von Elementen oder eben von Elementarsätzen charakterisiert und von diesen drei Möglichkeiten redet, sagt er, durch Aufzählung erstens oder drittens durch Angabe des allgemeinen Gliedes einer Operation, ja, und zweitens in der Mitte durch die Angabe einer Funktion von der Art, dass die Sätze, die man in dieser Argumentmenge hat, die Werte sozusagen für sämtliche Werte einer Variable x, die das Argument ist, wären, ja, das ist ja genau dasselbe. Ne? Da geht es ja eben darum, wie stellen wir die sozusagen Argumente, hier ist das halt auf 1 beschränkt, hier ist es eben immer nur ein Satz, aber das ist ja im Grund wurscht. Wie stellen wir diese Argumente da hinter dem Inhaltsstrich? Und darauf ist das ja bei Wittgenstein eine Antwort. Nur, was Wittgenstein dort sagt, verpflichtet ihn überhaupt nicht darauf zu sagen, dass diese Variable x sozusagen eine Variable ist in dem sprachlichen Ausdruck des Satzes selbst. Das ist der springende Punkt. Verstehen Sie, was ich meine? Bei Wittgenstein ist es so, dass die Werte dieser Funktion sind einfach die Sätze. Das sind die Sätze f von a, f von b, f von c und so. Und diese a, b, c, das sind die Werte der Variable x. Aber diese Werte der Variable x bringen nicht notwendigerweise mit sich, dass dieses x selber ein Bestandteil des Satzes wäre, der so beschrieben wird. Der Satz f von a, oder so, nehmen wir an, aus der Mitte heraus, dann ist das irgendwie grafischer. Der Satz f von b, einer unter den Sätzen a, f von c, f von d und so weiter, wird nicht gesagt, in dieser Stelle bei Wittgenstein, dass dieses b da etwas ist, was in dem Satz selber vorkommt, der hier gemeint ist. Das kann sozusagen eine Nummer einer Aufzählung sein oder irgendwas anderes. Oder diese Sätze können sozusagen verschiedene Sätze sein und die Funktion, die sie da sozusagen aufzählt als Elemente einer Argumentmenge, die kann sein der leiseste, der zweitleiseste, der drittleiseste bis zum lautesten. Ja, und dann, ja, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Gesichtspunkt. Ganz, ganz wichtig für die Interpretation sozusagen solcher Ausdrücke bei Wittgenstein, f von x oder f von a, im Unterschied zu ihrer Interpretation bei Frege. Bei Frege sind das im Grunde immer Konkatenationen, Verbindungen sozusagen von zwei verschiedenen Arten von sprachlichen Ausdrücken zu einem, von dem ungesättigten und dem gesättigten Ausdruck. Ja? Und bei Wittgenstein ist das überhaupt nicht so. Das sagt, wenn ein Satz so angeschrieben wird, dass im Grunde noch gar nichts darüber, aus welchen Gegenständen dieser Satz eigentlich zusammengesetzt ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, um dann später zu verstehen, diese Theorie von ihm, dass die Elementarsätze einfach nur eine direkte Verbindung von Namen sind und sonst nichts, ja, ohne einen Klebstoff dazwischen. Dieses Beispiel mit der Kette, hängen ineinander wie die Glieder einer Kette und nicht wie sozusagen verschiedene Bausteine, zwischen denen es dann sozusagen noch den Kitt oder den Klebstoff, den Uhu, sozusagen der Funktion gibt. Sehr, sehr wichtig. Ja? Verstehen Sie den Punkt? Bei Frege, das ist ein großer Unterschied. Bei Frege ist ausdrücklich gesagt, wenn wir das hier als eine Funktion darstellen, dann ist es eben eine Funktion, eines der Ausdrücke, die in dem Satz selber beurteilt waren, in dem Ausdruck, das wird jetzt selber vorkommen. Bei Wittgenstein, wenn er sagt, wir stellen die Argumente der Wahrheitsfunktion, sozusagen diese Gesamtmenge, durch eine Funktion dar, dann ist das nicht impliziert. Das kann sein, aber das muss nicht sein, dass das, worüber generalisiert wird, sozusagen tatsächlich ein Name, ein einfaches Zeichen, würde er sagen, in jedem dieser Sätze ist, die da sondern was durch die Generalisierung erreicht wird, ist, wie Wittgenstein sagt, nur das Hervorheben einer Form, ne? Eines gemeinsamen Zuges, das Hervorheben einer Konstanten oder so. Das werden wir dann natürlich, wenn wir auf diese Abbild- und Konfigurationssachen kommen, noch ausführlich besprechen. Ja? Also daher ist in einer gewissen Weise die Allgemeinheit einführen würde, die hat weniger an ontologischem Anspruch als die Frege'sche, ne? Allgemeinheit. Wenn man jetzt, also Also bei Wittgenstein ist es so, dass für keinen Wert der Variablen x ist ein Satz f von x wahr. Das ist das, was wir da aus diesem Operator enter letztes Mal dann am Schluss gehabt haben. Nicht? Wenn man sagt, man könnte das übersetzen in es gibt kein x mit f von x, dann ist das eben bei Wittgenstein nicht sozusagen die Verneinung der Disjunktion. Es ist sozusagen ohne ontologischen Anspruch. Es heißt einfach, für keinen Wert der Variablen x ist ein Satz f von x wahr. Das muss man als sehen, als Übersetzung von, das ist einfach eine Übersetzung einer Liste. Nicht f von a, nicht f von b, nicht f von c und so weiter. Wenn man, das ist das davor bei Frege, in der Begriffsschrift. Wenn man auf die Grundgesetze schaut, später nach dem 1891, da hat er im Grunde denselben Aufbau wie in Funktion und Begriff. Also da kommt zuerst die Erklärung von Funktion im Allgemeinen, dann wird erklärt, was ein Wertverlauf, was ein Begriff ist. Aber, sehr wichtig, zum Unterschied von den Aufsatz über Funktion und Begriff, handelt es sich bei den Grundgesetzen der Arithmetik eben nicht um einen Vortrag zur Erklärung von irgendwelchen Grundbegriffen, also nicht einen erläuterten Vortrag, sondern wirklich um die Entwicklung, um die systematische Entwicklung einer reformierten und erweiterten Begriffsschrift selbst. Also nicht ein Reden über eine Sache, sondern um die Sache. Und daher werden hier gewisse Abhängigkeiten klarer herausgearbeitet, die für die eigentlich logischen Zwecke wichtig sind. Was muss man wirklich voraussetzen in einem System, das die Arithmetik logisch begründen können soll? Was muss man da wirklich voraussetzen? Das ist sozusagen zweckbezogen. Und dann gibt es auch eine echte Verschärfung in einem wichtigen Punkt. Also, in der ersten Sache ist es natürlich wichtig, dort die Unterscheidung zwischen allgemeinen theoretischen Begriffen, wie zum Beispiel den Begriff Funktion. Auf einer Ebene haben Sie solche Begriffe wie Funktion, Wert und die Erläuterung dieser Begriffe durch Beispiele, so wie hier, und Kommentare. Das ist eine Ebene. Und eine andere Ebene ist die Ebene sozusagen der strengen Definition und des regelgebundenen Gebrauchs, derjenigen Symbole, die tatsächlich operativ sind. Also, man muss mit der Begriffsschrift, in den Grundgesetzen muss man genau unterscheiden, ob er da jetzt gerade was sagt darüber, was eine Funktion ist und sein kann, was man sich darunter vorstellen kann und was es da für Beispiele gibt. Und den Funktionen, das ist eine ganz andere Ebene, von denen er sagt, dass wir die sozusagen schon haben. Na? Also die Begriffsschrift ist ein wirklicher Aufbau aus Elementen, die konkret da sind. Konkret da kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, was das ist, sage ich später noch ein Wörtchen dazu. Es ist eine rationalistische Veranstaltung, es sind abstrakte Gegenstände, aber die sind da. Na, sozusagen, es geht eben darum, wirklich zu fixieren auf Eindeutigkeit die Gegenstände, von denen er spricht. Die sagen nicht nur von Funktion im Allgemeinen, sondern zu sagen, das Ganze baut auf genau dieser Funktion. Das Ganze baut auf einer Funktion auf. Ne? Daher kann er es natürlich bezüglich der Wahrheitswerte auch nicht bei so einer informellen Einführung belassen. Ne? Dass er in dem Aufsatz Funktion und Begriff hat er gesagt, na, was machen wir denn mit sowas? Also da ist ganz leicht, das benennt die Zahl 5. Aber was benennt das? Ne? Man sagt, da sagen wir, wissen wir nicht so recht, was wir sagen sollen. Ne? Was wird benannt von 5 zum Quadrat ist 1? Also die beste Antwort ist zu sagen, gar nichts. Nicht? Und weil von 1 zum Quadrat ist 1 wird ja auch nichts benannt. Es ist nur was interessant an diesen Sachen, wenn man die einander gegenüberstellt. Der große Unterschied zwischen den beiden Einsern und allem anderen. Und daher erfinden wir uns quasi. Und dann sagt er, ja, Sie werden schon verstehen, was ich meine. Und ich sage, das Wahre, das Falsche. Das ist informell. Nicht? Aber das geht hier nicht. Man kann nicht, wenn man sozusagen die Arithmetik auf rationalen Prinzipien begründen will, sagen, naja, Leitl, sagen wir halt, es gibt das und das. Das So, das geht nicht. Ne? Es muss anders gemacht werden. Und daher kann er auch nicht so aus dem Blauen heraus die Wahrheitsfunktionen definieren. Das muss anders gemacht werden. Seine Strategie ist die, dort. Er hat zuerst den Begriff der Funktion, dann hat er die Regeln über die Identität von Wertverläufen, von Funktionen ganz im Allgemeinen. Und in den Wertverläufen, also sagen wir so, er hat den Begriff der Funktion, den erläutert er, ja, sozusagen, was eine Funktion ist, so ähnlich wie da, mit diesen Beispielen. Und dann erklärt er, was der Wertverlauf einer Funktion ist und wie man Wertverläufe voneinander unterscheidet. Also diese berühmten Identitätskriterien für Wertverläufe. Dafür braucht er schon die Allgemeinheit und so. Und dann ist das Erste, was er da hat, also sozusagen eine Garantie, dass wenn man eine bestimmte Funktion gegeben hat, dann kann man von der Funktion zu ihrem Wertverlauf übergehen. Ja, das ist sein erster Schritt. Das ist ein Schritt, der gilt noch sozusagen allgemein, aber das ist schon etwas, wo man dann, wie soll man sagen, das ist so eine Art von, das ist eine Art wirklicher Stufe, auf der man stehen kann, eine kleine Trittleiter. Ja? So, das müssen Sie sich vorstellen wie eine Trittleiter, auf der man wirklich stehen kann. Das Einzige, was fehlt, ist noch der feste Boden, auf dem man sich selber aufstellt. Aber wenn man einen festen Boden hat, dann wird diese Trittleiter funktionieren. Habe ich eine Funktion, dann kann ich übergehen zu dem entsprechenden Wertverlauf. Wenn ich zu dem Wertverlauf übergehen kann, dann habe ich einen Gegenstand in dem Wertverlauf, der wieder das Argument anderer Funktionen sein kann. Dann beginnt die Sache zu laufen. Und dann führt er eben Funktionen ein. Dann führt er ganz bestimmte Funktionen ein, und zwar drei Funktionen. Das Ganze kommt wirklich mit drei ganz bestimmten Funktionen aus. Letztlich werden die alle auf eine reduziert, nämlich die Gleichheit, also zweistellig, ne? Oder sowas, ne? Gleich von xy, den waagrechten und den Verneinungsstrich. Die Gleichheit, den waagrechten und den Verneinungsstrich. Und da sagt er an der Stelle, wo er den waagrechten einführt, sagt er ausdrücklich, da wird er so definiert wie eine Wahrheitsfunktion. Da sagt er, ich fasse ihn als Funktionsnamen auf. Also dieser waagrechte Strich da, den gibt es ja auch genauso in den Grundgesetzen. Ich fasse ihn als Funktionsnamen auf in der Weise, dass waagrecht von Delta das Wahre ist, wenn Delta das Wahre ist und dagegen das Falsche, wenn Delta nicht das Wahre ist, sondern irgendwas anderes. Und dann halt noch den Verneinungsstrich. Und jetzt ist es so, dass wenn man das hört und liest, man natürlich glaubt, dass jetzt erst recht wieder unter dem Radar sozusagen diese zwei zusätzlichen Gegenstände präsentiert worden sind, das Wahre und das Falsche, nicht? So wie in dem Funktion und Begriff. Nicht? Ist aber nicht so, sondern kaum hat er das gesagt, macht er sich daran, sozusagen diese Gegenstände jetzt wirklich nicht nur so intuitiv und informell dingfest zu machen. Das ist ein sehr komplizierter Gedankengang, der letztlich so funktioniert, dass er den Gegenstand, das Wahre, auf einen bestimmten Wertverlauf zurückführt. Das ist auch die einzig mögliche Strategie, die er hat. Nicht? Weil er muss zeigen, dass der Gegenstand, das Wahre, identisch ist mit einem ganz bestimmten Wertverlauf, den er aus einer der Funktionen oder aus den Funktionen, die er schon zur Verfügung hat, bilden kann. Das macht er über die Gleichheit. Das kulminiert dann in diesem sehr schwierigen und komplizierten Paragraph 10 der Grundgesetze. Aber da hat er dann das Wahre sozusagen nicht nur als ein Gegenstand, wo er sagt, nein, wo er den Funktion und Begriff sagt, er ja noch, glaube ich, sowas wie, machen Sie sich keine, aber diese zwei Gegenstände kennt ja sowieso jeder. Das braucht er dann nicht mehr sagen, sondern den hat er eben mit einem ganz bestimmten Wertverlauf identifiziert. Für das Falsche braucht er zumindest kein eigenes Symbol, weil die Negation einfach den Wahrheitswert umkehrt, also kann er mit der Negation das umschiffen. Die zweite Qualifikation gegenüber den früheren Schriften ist eine Profilierung, wo es sich nicht um eine neue Position eigentlich handelt, sondern wirklich um eine Verschärfung. Nämlich, das ist der Punkt, wo wir schon von Anfang an ein paar Mal drauf gekommen sind, dass die Wahrheitsfunktionen, weil sie ja Begriffe sind, für beliebige Argumente definiert sein müssen. Das ist eben die Schärfe des Begriffs. Und Wahrheitsfunktionen sind Begriffe. Der Wert von, das Waagerechte von Delta ist das Wahre für das Wahre und das Falsche für jeden anderen Gegenstand. Das ist der Grund, warum man ja auch den Waagerechten letztlich, das ist jetzt nur ein Ministückerl, sozusagen ein ganz kleines Zipferl aus dieser Strategie, wie man diese drei Funktionen waagerechter Verneinung und Gleichheit aufeinander zurückführt, warum man den Waagerechten auf die Gleichheit zurückführen kann. Na? Das, also dass der Waagerechte für jeden Gegenstand, das geht Hand in Hand miteinander, diese Rückführbarkeit des Waagerechten auf die Gleichheit und die Forderung der Schärfe des Begriffs. Man kann den Waagerechten durch die Gleichheit ausdrücken, also man kann diese Strichfunktion durch das ist gleich ausdrücken, nicht? Und zwar nämlich diese Funktion ist genau dieselbe Funktion wie die Funktion, er macht das mit einem Xi. Xi ist gleich. Xi ist Xi. Na? Das ist eine ganz einfache Sache. Na? Diese Funktion liefert tatsächlich für das Wahre als Argument das Wahre und für alles andere das Falsche. Ja? Kann jemand den Gedankengang, einfach typischer Frege-Gedankengang eigentlich. Also solche Ideen gibt es bei immer. Also das ist sozusagen eine bestimmte Art von konstruktivem Denken, also in der nichts zusammengebaut wird, aber in der sozusagen Gedankenbrücken geschlagen werden. Ne? Also nehmen wir an, es ist das Wahre. Ne? Also für diese Klammer gilt ja, dass es immer wahr ist. Ne? Also Xi ist ja immer wahr. Ne? Und wenn Xi ist gleich, Xi ist immer wahr. Also wenn Xi das Wahre ist, dann schauen wir daher das Wahre, dann ist es ja auch das Wahre und dann ist das Wahre und das ist auch immer wahr. Ne? Wenn aber Xi falsch ist, dann ist natürlich Xi noch immer wahr. Klar, weil alles ist mit sich selbst identisch, auch das Falsche ist mit sich selbst identisch, aber das ist das Wahre. Und dann hätten wir, aber das ist das Falsche, wenn Xi falsch ist. Also dann hätten wir, das Falsche ist das Wahre und das ist eben falsch. Nicht? Jetzt müssen Sie nur noch zeigen, dass das für jedes andere Argument hinhaut und das ist ganz einfach natürlich, weil wenn Sie die Zahl 5 zum Beispiel als Argument nehmen oder meine Autoschlüssel oder irgend sonst was, aber wir können eben die Zahl 5 nehmen, dann haben Sie 5 ist gleich 5 und das ist das Wahre, aber die Zahl 5 ist nicht das Wahre. Die Zahl 5 ist die Zahl 5 und nicht das Wahre. Ne? Und so, das ist sein Weg, wie er das eliminieren kann, so quasi, oder wie er die Reduzibilität sozusagen des Waagerechten zeigen kann über die Identität. Und letztlich läuft alles darauf hinaus, bei ihm, dass man nur für die Grundlage der Logik oder als Grundlage der Arithmetik nichts anderes braucht, als die Funktion der Gleichheit und eine Erlaubnis von einer beliebigen Funktion immer zu dem Wertverlauf dieser Funktion überzugehen. Und dann hat man das, wo er dann in seiner Abhandlung, späten Abhandlung der Gedanke, dann sagt, die Logik hat einen Gegenstand, so wie die Physik einen Gegenstand hat, und der Gegenstand der Logik ist eben das Wahre, und dann ist das aber sozusagen ein ganz bestimmter Gegenstand bei ihm, den er eben wirklich ausgehend von der das Ganze scheitert ja dann letztlich oder kollabiert oder wie soll man sagen, steht unter Zusammenbruchsverdachte deswegen, weil das Gesetz, das ihm erlaubt, von einer beliebigen Funktion zu ihrem Wertverlauf überzugehen, nicht in dieser Allgemeinheit gehalten werden kann. Das ist dieser Brief von Russell, der zeigt, dass wenn man das unbegrenzt anwendet, man eben diese Paradoxien kommt. Und die, also, da haben sie, da verschärft sich jetzt noch einmal, ja, hier, wenn man das sieht, dann verschärft sich noch einmal, dann kriegt das richtig echtes Profil, das ganz klar ist, dass wenn Frege sagt, der Waagrechte ist das Wahre für das wahre Argument und das Falsche für das falsche Argument und das klingt wie eine Wittgensteinsche Definition einer Wahrheitsfunktion, dass der große Unterschied dann eben ist, dass der wirklich von Gegenständen spricht, nicht nur von irgendwelchen, sondern wirklich von ganz bestimmten, eindeutig fixierbaren, wenn auch abstrakten Gegenständen. Also das wird in den Grundgesetzen noch schärfer, sozusagen von Frege selber noch pointiert. Und das ist eben wirklich das Gegenteil von dem, was Wittgenstein mit Immaterialität meint. Mit der Immaterialität der Wahrheitsfunktion ist bei Wittgenstein nicht nur gemeint, dass das sozusagen keine Gegenstände aus Fleisch und Blut und Holz und Leim oder so sind. Das trifft auch abstrakte Gegenstände genauso zu, natürlich. Wie unterscheiden sich also letztlich, und also dann zwei Paragraphen später wird dann der Bedingungsstrich wieder eingeführt und der dient charakteristischerweise dann eigentlich in den Grundgesetzen nicht mehr, also die Implikation wird dann gar nicht mehr in demselben Sinn als Wahrheitsfunktion betrachtet, auch gar nicht mehr so mit so einer Tabelle da wie in der Begriffsschrift, sondern wird einfach eine Schlussregel eingeführt. Und genauso wie in der Begriffsschrift sagt, das ist die einzige Schlussregel, die ich brauche für mein ganzes System. Also, wie unterscheiden sich die Wahrheitsfunktionen von anderen Begriffen letztlich bei Frege? Nicht so, dass er eine allgemeine Vorstellung von Wahrheitsfunktion hätte. Begriffe, deren Argumente Wahrheitswerte sind. Das hat er nicht an dieser strategischen Stelle, sondern er hat dort Schlussregeln, die über den Modus Ponens eingeführt werden. Seine Wahrheitsfunktion ist wirklich einfach dadurch definiert, dass das ein ganz bestimmtes, wohl eingeführtes Symbol ist, eben der Waagerechte, den man eben über diese Sache mit der Gleichheit, mit einer Gleichheit einführen kann. Das Wahre für das Wahre, für alles andere das Falsche. Und das Argument ist immer ein Gegenstand. Ein abstrakter Gegenstand, aber doch ein Gegenstand, sodass man sagen kann, die Wahrheitsfunktion ist eine materielle Funktion. Daher, in dem Sinn, wie das bei Wittgenstein ist, hat Frege keine Theorie oder besondere Auffassung von Wahrheitsfunktion. Am nächsten ist er dem Wittgenstein eigentlich noch irgendwie in der Begriffsschrift, wo die Idee im Hintergrund zu stehen scheint, dass man die allgemeinen Züge davon darstellen kann, wie die Form eines Urteils in Abhängigkeit von der Form anderer Urteile aussieht. Und das ist tatsächlich die zentrale Idee von Wittgenstein bei seiner allgemeinen Form des Satzes. Wie schaut die Form eines Satzes aus in ihrer Abhängigkeit von der Form anderer Sätze, nämlich dieser Elementarsätze oder gewisser Sätze, die da dazwischen stehen. Da kann ich Sie jetzt noch einmal verweisen auf etwas, was ich nicht interpretiere, aber was sehr, sehr schön ist und wert ist, dass Sie es sich anschauen. Vielleicht aus einem anderen Punkt, dass wir später nochmal zurückkommen. Was eben diesen Gedanken sozusagen am schönsten grafischen Ausdruck verleiht, ist diese Poldarstellung. Ne? Im Satz 6.1.203, die Poldarstellung der Sätze. Das ist ein bisschen so ähnlich wie diese Zeichnung, die ich gemacht habe, wo ich immer sage, dass die Regenschirmzeichnung, also wo sozusagen der Satz B, wo dem seine Wahrheitsbedingungen über die Wahrheitsbedingungen der Elementarsätze gehen. Nur ist es bei Wittgenstein, das ist schon ein Unterschied, aber hier sind Sie auch, da sehen Sie genau, der Satz B wird schon mit dem W und F als seinen beiden Polen, ne? Wahrheitsmöglichkeiten aufgezeigt, genauso Q. dann gibt's eben, dann zeigen eben diese Verbindungen, diese geschwungenen Klammern, in welcher Weise, also bei mir das zweite Diagramm, nicht, zum Beispiel, nicht, das zweite Diagramm, das da ist, das ist ein Satz. Dieses Diagramm ist ein Satz. Und Sie können auch sagen, welcher Satz das ist. Ich habe das jetzt nicht angeschaut. Ist das wieder, ja, es ist wieder die Implikation. Das ist wieder derselbe Satz wie, das ist derselbe Satz, das ist eine andere Schreibweise für das, was in 4.442 steht. Na? Ja, genau. Ist wahr, wenn F und F ist wahr, wenn W und W und ist nur falsch. Also bei der Spitze einer geschwungenen Klammer steht nur dort der F, wo das erste wahr ist und das zweite falsch. Ne? Ja? Und das W hat die drei, das W, was ganz unten steht, hat die drei Verbindungslinien zu den Spitzen der anderen Klammern alle anderen Verhältnisse. Es ist wieder dieser selbe Satz, der bei Frege in § 5 der Begriffsschrift hier und bei Wittgenstein in 4.442. Es ist wirklich wichtig, dass Sie sehen, es ist immer derselbe Satz. Das sind drei, also bei Wittgenstein könnte man sagen, können wir drei, vier Formulierungen finden für den Satz. Das Zeichen in 4.442, dieses Diagramm, dann, wenn Sie von mir aus übersetzen, B impliziert Q, oder das irgendwie aufschreiben, bei Frege liest sich derselbe Satz ein bisschen länger. Da braucht man länger, um ihn, also phonetisch, um ihn sozusagen hörbar zu machen, muss man das Ganze vorlesen. Ne? Muss man vorlesen. A wird bei B, A wird bei B wird verneint und so weiter und so weiter. Bedeutet das Urteil, dass die dritte dieser Möglichkeiten nicht stattfindet, sondern eine der drei anderen. Also wenn Sie für A und B jetzt irgendwelche Sätze einsetzen, wie Napoleon ist schon lange tot und der andere, mein Eiskasten funktioniert endlich wieder, diese zwei für A und für B einsetzen, dann können Sie, eben, da brauchen Sie aber länger, aber eben in dieser komplizierten Form den Satz aussprechen, wenn Napoleon, also wenn mein Eiskasten wieder funktioniert, dann ist Napoleon schon lange tot oder sowas. Ne? Verstehen Sie, dauert bei Verhindern. Es ist immer alles ein und derselbe Satz. Das sind nur der Unterschied zwischen diesen vier Möglichkeiten, diesen Zeichnern und dem, was ich da gesagt habe, ist nicht ein wesentlich anderer Unterschied, als ob ich den Satz einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch sage. Ja? Sehr, 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 sehr wichtig. Also das ist auch wieder so eine, was bei seiner Polnotation nicht da ist, das ist eben der Hinweis bei mir drauf, dass es eben um die Wahrheitsbedingungen, um die W und F, die rechts und links von B und Q stehen, nicht als Wahrheitswerte geht, sondern selbst wieder als Ausdruck der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Das ist sozusagen, das ist in meiner Dings, wo ich, da geht das sozusagen durch in einer weiteren Dimension auf die Wirklichkeit. Also darum muss man zu diesem 6.1203 muss man unbedingt dazu lesen den Satz 531. Na, die gehören zusammen. Die Schemata haben auch Bedeutung, wenn B, Q und R nicht Elementarsätze sind. Ja? Das muss man dazu lesen. Ja? So. Okay. Bei dem N-Operator, also da, das lasse ich jetzt, ich will jetzt noch was anderes erzählen. Ich habe da noch 20 Minuten und lasse mir diesen N-Operator jetzt irgendwie, erlege mir das nur ganz kurz. Der Kern von Problemen, die es da geben kann, die Probleme, die es mit diesem N-Operator geben kann, die Immanenten haben alle was mit Allgemeinheit zu tun. Also die haben alle was zu tun mit der Frage, ist der Anspruch, dass jeder Satz von daher rekonstruiert werden kann, auch wirklich aufrechtzuerhalten und ist der insbesondere aufrechtzuerhalten in Bezug auf generalisierte Sätze. Das läuft natürlich auf die Frage hinaus, gibt es in seinem System sozusagen ein Äquivalent zu jedem generalisierten Satz und gibt es sozusagen Regeln, die den Regeln für den Umgang mit generalisierten Sätzen entsprechen. Und wenn man das klären will, muss man thematisieren, welche Rolle Allgemeinheit in dieser Theorie überhaupt spielt. Und da gibt es eine oberste Ebene, das ist die, wo er sagt, das ist die allgemeine Satzform. Und eine unterste Ebene ist die, wo er sagt, wie schreibe ich eine Menge von Sätzen an, die sozusagen die Argumentmenge ist. Und da haben wir eben diese drei Arten in dem Satz 5.501 gehabt. Aufzählung, Funktion, Operation. Die sind natürlich nicht völlig äquivalent. Da haben wir diese Geschichte gehabt mit den, dass der Existenzquater bei ihm eben aufzufassen ist, als die Verneinung einer Liste, die eine Liste ergibt. Also das habe ich eh schon vorher angesprochen, als dieses, das ist aufzufassen als nicht A, nicht F von A und nicht F von B und nicht F von C und so weiter und so weiter. Die Allgemeinheit besteht darin, die Allgemeinheitsbezeichnung tritt bei Wittgenstein immer als Argument auf, sagt er. Immer als dieser Querstrich. Da hat der Wager von Kiebet auch darauf hingewiesen, dass Wittgenstein auch dann, wenn es sich um eine Wahrheitsfunktion von nur einem Satz handelt, die nie, es gibt keine Stelle, wo er die so aufschreiben würde, dass da dieser Satz P als das P steht. Ja? Sondern wird immer als dieses Xi mit einem Querstrich geschrieben und dazu gesagt, dass es nur ein Element hat. Ja? Also immer legt er Wert darauf, dass die Allgemeinheit nur als Argument auftritt und eben nicht sozusagen selber eine Wahrheitsfunktion ist oder auf eine Wahrheitsfunktion zurückgeführt werden kann. Die Allgemeinheit ist einfach dadurch gegeben, dass die Liste vollständig ist, faktisch. Und das ist etwas, was man nicht extra noch in einem Satz ausdrücken kann. Also, ich empfehle Ihnen eben diesen einen Aufsatz, wenn Sie sich dafür näher interessieren, von dem Wager von Kiebet zu lesen. Da gibt es auch, eben, da werden auch die Wege aufgezeigt, wie sie auf die frühere Literatur da kommen und was da interessant ist. Besonders schwierig wird das eben bei mehrstelligen Variablen. Also wenn das Sätze sind, in denen mehrere Variablen vorkommen, da wird dann sehr, sehr wichtig der Punkt, den ich schon vorher angesprochen habe, dass eben Wittgenstein solche Ausdrücke wie f von x oder f von a eben grundsätzlich anders versteht als Frege. Bei Frege heißt f von a, dass sozusagen f von a ist sozusagen eine Verbindung von einem Namen, von einem gesättigten Ausdruck mit einem ungesättigten Ausdruck und ist als Ganzes wieder ein gesättigter Ausdruck, der einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Also es gibt sozusagen, wenn man sowas hat, irgendeine bestimmte Funktion und einen Namen, dann gibt es da zwei Gegenstände. Ne? Also nämlich den da, dieses A, das das Argument ist, und dann gibt es einen anderen Gegenstand, der von dem benannt wird, von dem Ausdruck. Und dann gibt es etwas, was nicht der Gegenstand ist, sondern eine Funktion, das ist das F. Ne? Während bei Wittgenstein ist es so, dass so ein Ausdruck wie F von A nichts anderes sagt, wenn das A überhaupt ein Element des Satzes ist, von einem Gegenstand A sagt, dass er in einer bestimmten Art von Beziehung, nämlich in der F-Beziehung, zu einer unbestimmten Anzahl von anderen Gegenständen steht. Man weiß, bei Wittgenstein weiß man gar nicht, wie vielstellig so eine Relation eigentlich ist. Ja, servus Herbert, das geht jetzt gerade nicht. Ich bin mitten in meiner Vorlesung. Ja? Okay, ja, bis dann. Servus. Bei Wittgenstein hebt es nur hervor, dass irgendein Gegenstand in einer Beziehung eines bestimmten Typs zu irgendwelchen anderen Gegenständen steht. Man weiß aber gar nicht, wie viele da in Wirklichkeit involviert sind. Man weiß nicht, wie viele Gegenstände involviert sind in dem F-Sein eines A. das ist ja auch sehr richtig, das ist ja intuitiv sofort zu erfassen. Wir wissen ja gar nicht, was alles involviert ist, wenn ein Pullover lila ist. Ja? Das wissen wir ja gar nicht, was für Elementarteilchen da. Ja. Also es handelt sich prinzipiell bei diesen Sachen, bei Farben handelt es sich immer um die Hüllen, um die Atomhüllen, aber welche Arten von Zusammenhänge da zwischen den Hüllen und den Kernen und was ich was und mit dem Licht und so weiter, das ist sehr kompliziert, wie viele Gegenstände, was alles eine Rolle spielt, wenn das weiß ist. Das wissen wir gar nicht. Aber es ist weiß oder X ist weiß, heißt, dass wir von irgendeiner Sache sagen, dass sie eben in einer bestimmten Art von Beziehung, die eben die ist, die wir weiß nennen und dadurch von anderen unterscheiden, nämlich die wir sauer oder lila oder großklotzig oder sowas nennen, zu anderen Gegenständen steht. Das ist eine ganz andere Auffassung. Und das ist dann natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man da diesen Enno-Apparat hat, dann auch übersetzt mit mehreren Variablen. Weil man eben immer, wenn man so ein F von A hat, prinzipiell immer noch andere solche Gegenstände von diesen unbestimmten Fällen hervorheben kann. Also so wie, ich bringe da immer dieses eine Beispiel, weil ich bin nicht, ich denke immer über, es ist für mich schon schwer und anstrengend genug, über diese Sachen nachzudenken. Also denke ich nie darüber nach, dass ich mir neue Beispiele einfallen lasse, wenn ich schon welche habe, die es tun. Das Beispiel, das ich für diese Sache bringe, ist immer der Begriff Grenze. Na, wenn Sie sagen, X ist eine Grenze, ja, dann sagen Sie natürlich über eine bestimmte Sache, egal ob das jetzt ein abstrakter oder konkreter Gegenstand ist, das ist die Grenze, pass auf, nur nicht um, ne? Das ist die Grenze, die schießen. Können Sie das, was Sie da sagen, immer noch präzisieren, indem Sie aus den unbestimmt vielen, noch viel mehreren, aber sozusagen zusätzliche Argumentstellen herausholen? Nämlich, wenn X eine Grenze ist, dann ist es auch immer eine Grenze zwischen einem Y und einem Z. Dann gibt es immer ein Diesseits und ein Jenseits dieser Grenze. Also da haben Sie schon drei Stellen herausgeholt, ne? Insgesamt. Und so. Und das meinte, und da wird es dann sehr, sehr kompliziert zu zeigen, wie das mit diesem N-Operator funktioniert. Also der Wager hat eben sich da zum Ziel gesetzt, das geht. Ne? Hat ganz gute Argumente. Wenn, jetzt sage ich ein kleines abschließendes Wörtchen zu dieser Frage Wittgensteins Auffassung von Logik. Ganz kurz, aber eigentlich wollte man ja was anderes sagen. Na gut, Spiegelbildlichkeit ist hier das Stichwort. Ne? Das überlasse ich Ihnen selber, dass Sie diese Sachen interpretieren und auf Gleich bringen mit dem, was wir bis jetzt behandelt haben. 6.1.3. Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt. 6.1.2.4 davor, die logischen Sätze beschreiben das Gerüst der Welt, sie handeln von nichts, sie setzen voraus, alles was man über die Logik sagt, Wittgensteins ganze Logik, tatsächlich muss man das sagen, besteht wirklich darin, dass er sagt, sie ist ein Spiegelbild der Welt, die logischen Sätze handeln von nichts und setzen voraus, dass Namen Bedeutung und Elementarsätze Sinn haben. Und das ist ihre Verbindung mit der Welt. Das ist alles. In der Logik drücken nicht wir mit Hilfe der Zeichen aus, was wir wollen, sondern sagt die Natur der notwendigen Zeichen selbst aus. Dann ist noch ein 6.1.2.7 gegen die Schlussregeln. Alle Sätze sind gleichberechtigt. Es gibt nicht solche, die wesentlich Grundsätze sind und andere, die abgeleitete Sätze sind, gegen Frege, ne, natürlich auch, daher brauchen wir gar keine Schlussregeln. 6.1.2.2, dass wir auch ohne die logischen Sätze auskommen können, da wir ja in einer entsprechenden Notation die formalen Eigenschaften der Sätze durch das bloße Ansehen dieser Sätze erkennen können. Das ist der springende Punkt. Darum ist es einerseits mit der Operation so, dass sie immer verschwinden kann und nichts Wesentliches, nichts Substanzielles ist und andererseits entscheidend ist als Darstellungs, also hinsichtlich des Darstellungsparameters. Ne? Dass jetzt, nur wenn die Notation entsprechend ist, dann können wir auch sehen. Das ist eine Sache, die dann noch einmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet werden muss, wenn wir Sätze kommentieren, wie die, wo er sagt, in Wirklichkeit ist die Umgangssprache schon vollkommen logisch geordnet, ne? Und muss man nicht dann noch irgendwie sie zurechtrücken oder sowas. Aber zunächst einmal hier, das ist der Punkt. Die Logik besteht bei Wittgenstein nicht in Schlussregeln und da wird nicht mit ingeniösen Mitteln, wie bei Frege und mit Tricks und mit Fantasie und Kreativität an irgendwas gearbeitet, sondern besteht einfach darin, dass Namen und Bedeutung und Elementarsätze Sinn haben und basta. Ne? So, wozu ich jetzt noch etwas sagen will, und das ist wirklich ein hübsches Lehrstück, aber das schaffe ich halt nicht mehr da, aber ich fange an damit. Das ist vielleicht die interessanteste Sache überhaupt im Zusammenhang mit diesem Operationsbegriff, nämlich die Ansätze zu einer Grundlagentheorie der Arithmetik, die er da gelegt hat. Da, also er selbst, der Zusammenhang mit einer Grundlagentheorie der Mathematik oder der Arithmetik. Da sollte man, da lesen Sie einleitend die Sätze 5251 bis 52523 ungefähr, also 5251. Eine Funktion kann nicht ihr Argument sein. Okay, aber das Resultat einer Operation kann ihre eigene Basis werden. Das haben wir ja gesehen, nicht? In diesem N, in diesem Satz Nummer 6, nicht? Das zweite M, Anwendung auf Resultat einer bereits erfolgten Anwendung der Operation. Und dann sagt er jetzt ein paar Sachen, die wirklich, das habe ich letztes Mal schon, glaube ich, vorgelesen, nicht? Also die wirklich so klingen, als würde er ganz allgemein was über Operation sagen. Das Fortschreiten von Glied zu Glied in einer Formenreihe. Die fortgesetzte Anwendung einer Operation auf ihr eigenes Resultat nenne ich ihre sukzessive Anwendung. Also da hat er dann diese Formel da. Mit diesen drei. Also, das kleine Strichel. Das kann man in einer gewissen Weise vergessen. Ah, ja. Es ist nicht völlig sinnlos, dass er das macht, aber das ist sehr hinderlich. Man kann sagen Anwendung. Das Strichwort heißt Anwendung. Ja? Also eine U-Anwendung, noch eine U-Anwendung und noch eine U-Anwendung ist das Resultat der dreimaligen Anwendung von, das wäre das allgemeine Glied, auf A, nicht? Weil es wird auf A angewendet und dann wird es aber auf das angewendet, was schon ein Resultat der Anwendung auf A ist und dann wird es auf das angewendet, was das zweite Resultat ist. Nicht? Und dann sehen Sie ja gleich im 52522 das allgemeine Glied einer solchen Formenreihe, die mit A beginnt, nicht? So, die da hier, die mit A beginnt, und dann so geht, das schreibe ich so, und da erkennen Sie ja dann, dass das hier irgendwie als eine Vorbereitung natürlich schon dient, hier in diesen Fünfersätzen, von dem, was dann im Satz 6 stehen wird. A, X, das ist das allgemeine Glied, und das ist dann die Operation. So, das ist hier sozusagen, solche. Er sagt, dieser Klammerausdruck ist eine Variable, aber die Botschaft ist natürlich, Klammerausdrücke dieser Art sind Variable. Ne? Und dann kommt dieses 52523, wo ich gesagt habe, das ist einer der wichtigsten Sätze im Traktatus überhaupt. Der Begriff der sukzessiven Anwendung der Operation ist äquivalent mit dem Begriff und so weiter. Also der Begriff und so weiter ist einer, der ihn sehr, sehr beschäftigt in seiner Philosophie der Mathematik also und so weiter, ist ein großes Problem für ihn. Und jetzt, von daher ist es wirklich faszinierend zu sehen, und das ist eine ganz eigenartige und höchst originelle Idee, die er da hat, oder Theorie, die er da hat, wie er von da ausgehend so eine Art Grundlagentheorie der Arithmetik versucht. Da müssen wir jetzt wieder, da sollten wir wieder zurückgehen zu so zu 6.01. Zunächst einmal 6.01. Nicht? Das sehen Sie, das ist irgendwie 6.01 und so, das ist eine Erläuterung noch zu 6. 6.01 sagt er, in 6.01 sehen Sie sozusagen einen Zwischenschritt. Da sehen Sie, wie ein Zwischenschritt ausschaut von dem, was in 6. In 6.001 sagt er ja, dass 6 nichts anderes bedeutet, als dass jeder Satz das Resultat der sukzessiven Anwendung der Operation n von Xi auf die Elementarsätze ist. Und in 6.01 sagt er uns jetzt, wie 1 ein Zwischenschritt ausschaut. Na? Die allgemeine Form der Operation über so einer Menge Eta Querstrich ist also, da haben es Xi, n von Xi, angewendet, das ist Anwendungsstrich und auf die Etas. Na? Das ist die allgemeine Form des Überganges von einem Satz zum nächsten. Und jetzt beginnt eine Überlegung, wo es natürlich auch ein bisschen eine Interpretationsfrage jetzt ist, sozusagen eine Frage der Textinterpretation, wie man ihn wirklich verstehen soll. Aber nachdem er das gesagt hat, das ist die allgemeinste Form des Übergangs von einem Satz zum anderen, kommt ja als nächstes mit einer neuen Nummer. Und so kommen wir zu den Zahlen. Und jetzt ist die Frage, wie soll man dieses so, das er außerdem noch kursiv gesetzt hat, wie soll man das verstehen? Ja, dieses so. Und so, Sie können dieses und so kommen wir zu den Zahlen so verstehen, dass das sagt, und so, wie wir das jetzt gerade gesehen haben, so kommen wir auch zu den Zahlen. Man kann es aber auch adversativ natürlich interpretieren und sagen, so, wie wir es jetzt gesehen haben, kommen wir von den Elementarsätzen zu allen Sätzen. Und so, anders, kommen wir zu den Zahlen. Aber es spricht sehr viel dafür, es eben nicht adversativ, sondern anschließend zu verstehen. Es spricht sehr viel dafür, es dieses so zu verstehen, dass es wirklich der direkte Anschluss ist. Weil es nämlich genauso funktioniert. Weil wir nämlich dann, wenn wir uns anschauen, wie er zeigt, dass wir zu den Zahlen kommen, das genauso funktioniert. Also jetzt, das geht jetzt wirklich nicht aus. Da muss ich fertig Schluss machen. Der Pasquale Frascola ist schon, weiß ich, in den 80er Jahren oder wann, weiß ich, wann das Buch erschienen ist, Wittgensteins Philosophy of Mathematics, ist so ziemlich der Einzige, der sich wirklich ausführlich diesen Ansätzen zu einer Philosophie der Arithmetik in Tractatus gewidmet hat. Und der hat diese Passagen hier in 6.02, ja, wie das da funktioniert. Und 6.02 endet ja womit? 6.02 endet mit und so weiter, ne? Und so fort. Ne? So, darum ist das vorige und so fort so wichtig. Der hat das interpretiert auf eine bestimmte Art und Weise. Der hat sozusagen eine kleine Manipulation an dem Symbolismus vorgeschlagen, wo man das noch besser sehen kann, als wenn man sich bei dem Wittgenstein direkt abliest. Das führe ich Ihnen nächstes Mal noch vor, das dauert nicht lang, wie das. Aber was rauskommt, ist, das kann man jetzt schon sehen, also dass wenn diese anknüpfende Interpretation des So stimmt, dann ist Wittgenstein wirklich der Auffassung, dass wir über den Begriff der sukzessiven Anwendung einer Operation als solchen und insbesondere über diejenigen Operationen, die wir immer schon vollziehen, wenn wir die Beziehungen von Sätzen zueinander verstehen, dass wir dort auch schon alles haben, was wir für eine Grundlegung des Zahlbegriffs brauchen. Das ist eine, das kann man, und der Fraskola, der sagt das auch an einer Stelle einmal, das kann man als Logizismus betrachten. Aber es ist ein vollkommen anderer Logizismus als der von Frege, weil es überhaupt, also Freges Logizismus funktioniert ja so, dass er sagt, ich kann die Mathematik, ich kann die Zahlentheorie begründen, indem ich alles auf einen einzigen Gegenstand sozusagen fokussiere, der eben das Wahre, der sozusagen auch der Gegenstand der Logik ist. Und da brauche ich nur ein paar Sachen definieren und dann komme ich schon zu den Zahlen. Während Wittgensteins Logizismus sozusagen ohne den Begriff des logischen Gegenstandes auskommt. Ja? Und natürlich dann sozusagen die Mathematik alles das erbt, was für die logischen Sätze gilt, dass diese Funktionen keine materiellen Funktionen sind und so weiter. Aber dieser Grundgedanke, das lese ich Ihnen heute schon vor, das lese ich Ihnen dann nächstes Mal noch einmal vor, weil es so schön ist. Aber dieser Endgedanke, zu dem er da kommt, mit diesem, dass das nichts anderes ist, als die Zahl ist die variable Zahl und das ist alles nur begründet auf den Begriff der sukzessiven Anwendung einer Operation. Schon wieder ich? Ja. Nein. Da lese ich jetzt Ihnen doch eine Stelle vor. Dazu lese ich Ihnen eine Stelle vor. Ja, wie gesagt, da lese ich dann nächste Woche noch einmal vor. Aus der Kritik der reinen Vernunft. Das ist wirklich frappierend. Da sagt Kant, das reine Schema der Größe aber als eines Begriffs des Verstandes ist die Zahl, welche eine Vorstellung ist, die die sukzessive Addition von einem zu einem gleichartigen zusammenbefasst. Und jetzt kommt, also ist die Zahl nichts anderes als die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen einer gleichartigen Anschauung überhaupt. Also das ist ja genau dasselbe Grundidee. Die Zahl ist nichts anderes, der Begriff der Zahl ist nichts anderes als die Vorstellung, sozusagen ein und dieselbe Operation auf sich selber sukzessiv und auf ihre eigenen Resultate anwenden zu können und darin eine Gesetzmäßigkeit zu finden. Und in diesem Sinn ist das genau dasselbe. Also Mathematik, sagt Wittgenstein auch, die Mathematik ist eine logische Methode. Die Mathematik ist gar nichts anderes als die Logik. Die ist sozusagen nur, also nochmal Spur abstrakterer Gesichtspunkt auf das, was wir in der Logik auch haben. Ne? Und wir werden dann sehen, inwiefern es eben für die Mathematik charakteristisch ist, für die Zahltheorie charakteristisch ist, dass sie nur als eine Gesetzmäßigkeit in der Notation aufgefasst werden kann. Ne? Was bei der Logik, was für die Logik, für die Wahrheitsfunktionslehre von ihm sozusagen nur ein Element der Darstellung ist, das ist in der Mathematik sozusagen die Sache, um die es eigentlich geht. In der Mathematik ist das, worum es eigentlich geht, das, was in Bezug auf die Sätze, auf die Wahrheitsfunktionen, sozusagen die Frage der Darstellung ihrer Zusammenhänge ist. Also eigentlich ist Mathematik für Wittgenstein so, ist sozusagen der Punkt, wo am nächsten kommt, wirklich zu einer, wie soll man sagen, Thematisierung der Eigenheiten oder Gesetzmäßigkeiten der Symbole als solcher. Das ist, aber da spreche ich nächstes Mal noch mal kurz drüber. Und ich würde sagen, es hat, natürlich ist es toll, wenn Sie das selber lesen, dieses Sex, und versuchen ein bisschen zu verstehen, dieses das ist so, kommen wir zu den Zahlen 6.02, aber damit es einem noch besser einleuchtet, gibt es so eine kleine Verbesserung dann auch in dem Symbolismus. Also bis nächste Woche.